Das rote Sofa. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Udo Fröhliche, uns Udo Rockstar und Ikone Udo Lindenberg ist gestern 80 geworden. Und auch wenn er nicht aufs rote Sofa wollte, wie er ja leider trotz vieler Einladungen, unendlich vieler Einladungen, in keine Talkshows geht, so wollen wir ihn heute dennoch feiern, hochleben lassen. Und zwar mit zwei, die ihn sehr gut kennenlernen durften, weil sie einen sehr persönlichen sechsteiligen Podcast mit ihm gemacht haben und uns heute all das erzählen, was sie mit Udo erlebt und von ihm erfahren haben. Ein Plausch über das Udo-Versum mit den Journalisten Christina Holstein und Moritz Casalett. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da seid.
Vielen Dank. So sehen wir richtig aus.
Ja, genau, gerade noch mit Hut und Zigarre und Schnute. Ist ja irre. Es gibt unheimlich viele, glaube ich, von diesen ganzen Leuten, die ihn nachmachen. Ne? Und alle so ein bisschen täuschend echt aussehen.
Ja, es gibt gute und es gibt auch sehr gute. Ich glaube, wer Stimmen imitieren will, der muss Udo Lindenberg irgendwie im Repertoire haben. Das ist, glaube ich, Aufnahmeprüfung für alles.
Aber ihr habt auch schon sehr echt gewirkt, muss
ja.
ich sagen.
Ah, danke. Genau, aber nachmachen kann ich ihn nicht.
Habt ihr ihm denn gestern gratuliert?
Ja, natürlich. Ich habe ihm eine WhatsApp geschrieben.
Du hast also jetzt Handynummer und auch nach dem professionellen Zusammenarbeiten bleibt ihr in Kontakt.
Es gab den Moment, da habe ich Moritz ganz stolz erzählt, es ist soweit, Udo Lindenberg hat meine Handynummer. Und tatsächlich habe ich ihm gestern geschrieben. Ich habe aber noch keine Antwort. Du?
Nee, auch nicht.
Die WhatsApp hat er ja dann wahrscheinlich in Schottland gekriegt. Es gibt ja dieses Foto, dass er seinen Geburtstag, hier, wir zeigen es mal, angeblich in Schottland feiert mit Tina Acker, seiner Lebensgefährtin oder Partnerin. Man weiß ja nie so genau bei ihm hier.
Ja, das ist seine geschickt. Partnerin, definitiv ist das.
Ne, guck mal. Ja. Das ist doch sweet, die beiden.
Schönes Paar.
Ja,
ob er nun da ist oder in einem Unterwasser-U-Boot-Hotel oder so.
U-Boot-Hotel habe ich gehört. Ja. Ich habe heute auch noch mal telefoniert.
Das ist eine Finte, meint ihr? Ist vielleicht
eine Finte nicht, aber vielleicht ist es auch ein U-Boot-Hotel in Schottland.
Ist sowieso spannend. Man fragt sich so, wie macht eigentlich Udo Lindenberg Urlaub? Liegt er irgendwo in der Liege, reist der, wandert der, fährt der Fahrrad? Was macht so jemand im Urlaub?
Fährt vor allen Dingen zusammen mit seiner Familie, mit seiner Panikfamilie. Und dann gibt es richtig ein Programm. Also die überlegen sich dann irgendwie, wo fahren wir hin? Ich habe einmal von einem Schottland-Urlaub mitbekommen, da waren sie auf den Spuren der Beatles unterwegs. Ja. Dann hält auch jemand, also bereitet jemand da was vor und hält an entscheidenden Orten Vorträge. Und es ist auch Bildungsurlaub.
Ja. Also mit anderen Worten, er ist nicht gerne allein. Er hat gerne alle Lieben so um sich rum.
Absolut.
Ja?
Absolut,
ja. Ihr habt jetzt wirklich intensiv mit ihm gesprochen, über Wochen kann man sagen. Lange seid ihr dran geblieben, um ihn überhaupt zu kriegen. Was war für euch so das Überraschendste an Udo, jetzt als ihr ihn kennengelernt habt?
Also erstmal, dass es so schwierig ist, an ihn ranzukommen. Also wir waren beide vielleicht so ein bisschen naiv und haben gedacht, so, ja, im Zweifel gehen wir halt da ins Hotel und setzen uns an die Bar und dann trifft man sich halt irgendwann so. Das ist ganz schwierig, da hat er gar nicht mehr so Bock drauf. Und wir haben uns dann wirklich über Monate, über Freunde angenähert an ihn. Das war so das eine, was mich überrascht hat, dass es doch so schwierig ist. Und das Zweite in der ganzen Geschichte ist so, also wir alle wissen ja, dass Udo Alkoholprobleme hatte und abgestürzt ist, aber dass er so tief und so oft so tief gefallen ist, das hat mich tatsächlich überrascht. Das war mir gar nicht so klar und ich glaube den wenigsten.
Ja, und ich fand auch das Panikthema überraschend. Ich wusste immer, das ist so ein Spruch von ihm, keine Panik und alles immer mit Panik. Aber dass es tatsächlich ein Lebensthema ist, dass Paniken ihn begleiten und dass er auch über das darüber sprechen damit umgeht und damit besser klarkommt. Dass das so ein intensives Thema ist, das wusste ich auch nicht. Und ja, das hat uns sehr berührt.
Also er hat sich richtig geöffnet. Und das Schöne ist, ihr könnt uns heute ganz viel über ihn, von ihm erzählen, was wir vielleicht auch noch gar nicht wissen. Und wie Udo Lindenberg wurde, was er ist und warum er als Komet zweimal aufschlägt und all das, über all das reden wir. Udo Lindenberg ist 80 geworden und wir feiern die Rocklegende mit den NDR-KollegInnen-Podcastern Christina Holstein und Moritz Casalett. Und Christiane Hennigsen gibt den Ton an.
Udo Lindenberg. Udo Lindenberg. Udo
Lindenberg. Seine Texte berühren. Schon seit einem halben Jahrhundert.
Das ist ein gutes Gefühl, frei zu sein.
Und wenn ich gehe. Udo Lindenberg. Rebell, Rockstar und ein Leben mit Höhen und Tiefen. Die beiden Journalisten Christina Holstein und Moritz Casalett recherchierten 2 Jahre lang auf den Spuren des Panikrockers.
Und wir nehmen euch mit in das unglaubliche Leben von Udo Lindenberg.
Hier ist die Nachtigall.
Heraus kam der großartigste Podcast, den es je über Udo Lindenberg gab.
Ich würd's wieder genauso tun,
genau. Heute geht es ab ins Udo-Versum mit Christina Holstein, Moritz Casalett und
Udo,
bin ich immer wieder stärker.
Ja. Er ist, oh, ne? Ja, genau. Er ist einfach eine coole Socke, oder? Und eigentlich alterslos. Ich meine, 80, genau wie die Zeit vergeht.
Ja, und dass er so alt geworden ist. Ne? Sagt ja. Er selber, hätten viele gar nicht mit gerechnet. Also viele hatten nicht damit gerechnet, dass er 50 wird. Jetzt ist er 80.
Bei dem rockigen Leben, richtige Achterbahnfahrt. Ich finde ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, immer wenn man so einen Song, so ein Lied, muss man ja bei Udo sagen, von Udo Lindenberg hört, dann geht gleich der ganze Text weiter und man singt ja. Das noch die ganze Zeit innerlich mit, oder?
Das stimmt, das begleitet einen dann erstmal bei den nächsten Sachen, die man so macht.
Hast du ein Lieblingslied von ihm?
Ja, es ist inzwischen durch den Podcast Stark wie zwei. Ja. Da geht es ja darum, dass sein Bruder verstorben ist. Und ich habe auch in den letzten Jahren einen Verlust gehabt. Und da singt er irgendwie, die rufen jetzt gleich an und sagen, das ist nicht wahr. Und das hat, kriege ich direkt auch wieder Gänsehaut. Das hat tatsächlich, als wir dann, wir haben ja die Texte auch so durchgearbeitet ja. Und haben das mit seiner Biografie abgeglichen und haben dann auch erst verstanden, wie eng seine Biografie auch mit seinen Songs teilweise verknüpft ist. Und ja, da habe ich mich sehr wiederentdeckt, dass es genauso ist. Und das ist, glaube ich, auch Teil seiner Magie, dass er einfach Dinge besingt, die viele Menschen kennen. Mhm. Genau, also quer durch die Gesellschaft.
Er berührt einfach, ne?
Er berührt tatsächlich, ja, genau, und wie er es dann auch singt. Mhm.
Wie seid ihr auf die Idee gekommen, einen Podcast über Udo Lindenberg zu machen? Hat er euch als Figur gereizt? Ich meine, du hast schon auch viele Podcasts gemacht über Sportler, viele Preise auch dafür gekriegt und jetzt zum ersten Mal einen Rockstar. Wie kam das?
Das war eigentlich so ein langer Prozess. Ich bin ja in der Sportredaktion vom NDR und auch bei NDR 2. Und der Wellenchef Thorsten Engel von NDR 2 hat irgendwann die Idee gehabt, dass ich mal einen Podcast machen könnte über eine große, bestenfalls norddeutsche Persönlichkeit. Und da war der Weg zu Udo natürlich eigentlich nicht mehr so weit. Und dann ja. Haben wir gemerkt, okay, der wird bald 80. Das ist ja eigentlich der perfekte Anlass, uns dessen Leben mal genauer anzugucken. Dann kam Christina dazu als Formatentwicklerin. Und so haben wir ja, so im Laufe der 2 Jahre im Prinzip dieses Konzept entwickelt und überlegt, was wollen wir, mit wem machen wir es, wie wollen wir es erzählen. Und es war viel Arbeit, und
glaube ich,
gelohnt hat auch.
Ja, aber ich könnte mir auch vorstellen, so die Idee ist das eine, aber dann tatsächlich an Udo ranzukommen. Ich habe es ja gerade schon gesagt, er war noch nie bei uns auf dem roten Sofa. Und wir hätten ihn, falls Sie, du, habt ihr eigentlich ihn gesiezt am Anfang?
Unbedingt
Herr Lindenberg
und
Moin duzen.
Aber ich
oder Sie und Udo?
Ich habe tatsächlich Sie gesagt und habe in dem Moment schon gemerkt, so, nee.
Passt nicht. Passt nicht. Nicht. Also, Udo, ne, wenn du guckst, wir würden so gerne, dass du mal hier bei uns sitzt. Aber ihr habt es geschafft.
Übrigens hat Udo in seiner Suite auch ein rotes Sofa.
Echt?
Jeder Sofa.
Diese Suite im Atlantik.
Ist nicht so bequem wie dies hier. So, aber auch natürlich ganz schick.
Ist es denn eine richtige Wohnung da im Atlantik oder ist es ein Hotelzimmer?
Also es ist ein Hotelzimmer.
Also auch eingerichtet, original, wie das im Atlantik vorgesehen war, oder hat er so eigene Sachen?
Er hat eigene Sachen, also er hat dieses rote Sofa.
Das ist übrigens nicht seine Suite, das ist eine Etage drüber, die Präsidenten-Suite. Da darf nur Udo rein.
Genau, da haben wir einmal Interviews geführt mit Jan Delay und Benjamin von Stuttgart-Barre, da durften wir in der Präsidenten-Suite mit denen sprechen. Genau, also er hat ein großes Sofa, wie Moritz schon sagt, er projiziert Polarlichter an die Decke. Ich glaube, wir haben auch Fotos mitgebracht.
Echt? Polarlichter?
Genau, es ist so ein bisschen so ein
Sternenhimmel.
Ja, genau. Ja. Genau. Er hat einen riesen Flatscreen, auf dem irgendwie Landschaftsaufnahmen liefen. Es ist so ein bisschen abgedunkelt. Es ist so eine Junggesellenbude. Deswegen, also der Mann ist alterslos. Man kommt da rein und denkt, man ist jetzt irgendwie in einer Junggeselle.
Ja, oder er ist ja vor allem nachtaktiv. Ne? Also er ist ja eigentlich nur dann auf, wenn es draußen sowieso dunkel ist.
Ja, also wir durften ihn quasi morgens besuchen, nämlich abends um 7:30.
Ja,
so. Ja, die Tagesthemen sind angeblich sein Morgenmagazin. Und wenn man ihn treffen will, dann am besten um Mitternacht um die Alster joggen.
Ja, genau, ja. Das kann passieren.
Ich glaube, Joggen macht er nicht mehr inzwischen, aber er ist noch sehr, sehr sportlich. Also er macht ja auch Übungen, hat eine Fitnesstrainerin und macht das im Hotel auch, Treppenläufe und so.
Genau. Und er spaziert viel, also das wissen wir auf jeden Fall. Also wer das Glück haben will, ihn zu treffen, St. Georg, ist, glaube ich, eine ganz gute Idee.
Ich meine, ihr hattet das Glück, du hast gerade gesagt, ihr habt ja lange überlegt und wolltet ihn dann auch unbedingt kriegen für diesen Podcast. Hat er da gleich Ja gesagt oder war das schon harte Arbeit?
Nee, das war ein langer Weg, genau. Mhm. Also wir haben ja auch erzählt, wir hatten dann quasi diese fast Schnapsidee, wir machen mal einen Podcast mit Udo Lindenberg. Und dann haben wir erstmal per E-Mail angefragt, so, ich habe geschrieben, Deutschland braucht dich jetzt, und so ganz pathetische E-Mail. Genau, und dann haben wir, glaube ich, ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr gar nichts gehört. Deswegen diese 2 Jahre, die schließen auch das. Da haben wir unsere anderen Jobs gemacht. Und dann haben wir irgendwann Ben Ströbel vom SWR kennengelernt. Und der ist sehr eng befreundet mit Udo Lindenberg. Und der hat uns dann Tipps gegeben, wie man am besten mit Udo spricht, wo man am besten mit ihm spricht.
Und dieses erste Treffen, also man hat ja von Udo Lindenberg einfach ein Bild. Man sieht ihn quasi laufen, sich bewegen, schnodderig reden, wenn man so vor dem geistigen Auge versucht, sich ihn vorzustellen. Wie war das dann in echt? Ist er da ganz anders oder ist er genauso?
Also wir hatten ja unterschiedliche erste Treffen. Wir haben ihn ja auch mehrfach vorher getroffen. Ich war im Atlantik und wollte eigentlich Ben Ströbel treffen zum Kaffee. Und Udo ist überraschenderweise um 14 Uhr aufgestanden und war tatsächlich dann nicht in seinem Look, wie man ihn so kennt, sondern Jogginghose, ein bisschen häuslicher, aber auch cool und lässig natürlich. Genau, wie war es bei dir?
Ich war überrascht, wie klein, aber wie zierlich er ist.
Ganz
also
eben, das
ich habe eben erwähnt, er ist ja sehr sportlich, aber sehr genau und sehr drahtig, fit. Aber das war überraschend für mich.
Er ist einfach auch Vorbild, ne? So wie er ist, ist einfach so besonders und schon so lange einfach eine Ikone. Und das sagen ja auch alle, die ihm irgendwie mal begegnet sind. Hier ein paar Stimmen.
Udo ist für mich das Normalste von der Welt. Verlässlichkeit. Verlässlichkeit. Wenn er was sagt, kann man sich darauf verlassen, dass das auch so ist.
Also Udo Lindenberg nach wie vor für mich der größte Rockstar Deutschlands. Er ist der Erste, der Deutschrock gesungen hat. Da hat sich keiner dran getraut. Keiner, aber Udo. Mach weiter so.
Also Udo hat, glaube ich, in der Gesellschaft von Deutschland eine ganze Menge verändert, indem er Bewusstsein geschaffen hat für Pluralismus, für eine bunte Republik Deutschland.
Ich weiß das nicht nur von mir, sondern von vielen KollegInnen drumherum, dass wir uns alle auch ein Stück weit an Udo bedient haben, an dieser Lässigkeit, die er auch im Texten hat.
Ja, ist schon schön, was auch jetzt gerade Johannes Oerding über ihn gesagt hat, ne? Das ist mehr als nur ein Musikmacher.
Ja.
Das ist ein Vorbild.
Jemand, der die Menschen bewegt und der auch viel für Deutschland getan hat in seinen 80 Jahren.
Und auch für die Musiklandschaft, wie wir gerade gehört haben. Seine Texte haben inspiriert, seine Art hat inspiriert, diese Freiheit wahrscheinlich auch. Und diese Rebellenhafte, dass er halt so sein Ding macht und gemacht hat über all die Jahre. Oder was meint ihr, was das Faszinierende ist?
Ja, auf jeden Fall. Also, dass Udo sein Ding macht. Und dass er vor allen Dingen auch den Weg geebnet hat für die ganzen deutschsprachigen Künstler. Also er war ja der Erste, der gesagt hat, okay, also ich probiere jetzt einfach mal auf Deutsch zu singen, weil da erreiche ich die Leute besser. Genau, und das ist das, glaube ich, was Johannes Oerding gerade gemeint hat. Also er hat in seiner Prosa gesungen, er war der Erste.
Jan Delay hat uns das ganz anschaulich erklärt, wie er abgeholt worden ist von Udo, der eben der Erste war, der in seiner Sprache gesungen hat. Und er meinte jetzt nicht, wie Sonne ist gelb, der Himmel ist blau, sondern er hat, Entschuldigung, auch mal Scheiße gesagt. Ja. Und damit auch gerade junge Leute natürlich irgendwie angesprochen. Und die abgeholt, Gefühle gezeigt, was vorher einfach vor ihm noch keiner getan hatte. Das ist ein ganz großes Verdienst von ihm. Und alles, was danach kam, kam nach Udo.
Weil er davor war, genau. Ja. Udo Lindenberg macht sein Ding und das eben seit 80 Jahren. 70 davon auf der Bühne, erst als Schlagzeuger in Jazzbands, dann so als Schlagersänger, kann man fast sagen, und am längsten als Rockstar. Und in der ARD-Mediathek gibt es anlässlich seines Geburtstages eine sehr sehenswerte Doku über Udo Lindenberg. Ein wirklich tolles Porträt über den Kultrocker. Und Antje Althoff macht mal neugierig auf mehr.
Hut, Sonnenbrille, Udo. Ein wandelndes Gesamtkunstwerk. Ja, es ist ihm egal. All die Jahre schon.
Was ist jetzt los, wenn die ganze Geschichte schief geht?
Ich gehe nicht schief, Seth. Halte ich für ziemlich ausgeschlossen. Ne? Und wenn es schief geht, dann war das Schicksal.
Das Schicksal hat es gut mit ihm gemeint, dem schüchternen Jungen, 1946 im westfälischen Gronau geboren.
Das Trommeln ging so im Alter von 8, 9, 10 Jahren los. Da auf allem getrommelt, was sich ihm bot, also mit Stöckern auf Fässer und Eimern.
Udo hat Talent und weiß, dass er weg will aus der Provinz, trommeln und die Welt sehen. Kellnerlehre in Düsseldorf, erste Engagements in Jazzclubs, der Wechsel nach Hamburg. Und hier startet er durch.
Bei Onkel P spielt eine Rentnerband. Tut mir leid, doch jetzt weißt du Bescheid. Jetzt trinken wir erstmal einen Rum mit Tee.
Deutsche Texte, schnoddriger Slang.
Das hat mich einfach sofort in Mark und Bein getroffen, weil das erste Mal war, dass jemand in meiner Sprache gesungen hat. Und damit meine ich jetzt nicht auf Deutsch, sondern der hat halt so geredet, wie man halt redet auf der Straße.
Udo wird die Stimme einer ganzen Generation. Rebell, der gegen Spießigkeit ansingt. Grenzgänger, der sich politisch positioniert.
Entschuldigen Sie, ist das der Sonderzug nach Pankow?
Sein einziges Konzert 1983 in der DDR nutzt er für eine klare Ansage.
In der Bundesrepublik und in der DDR, nirgendwo wollen wir auch nur eine einzige Rakete sehen. Keine Pershings und keine SS-20.
Udo wollte ja auch nicht für das System spielen, er wollte halt für die Ossis spielen. Und ich glaube, die Ossis, also inklusive mir, haben das halt alle begriffen. Und ich fand es so cool, dass er das gemacht hat.
Doch in den 90ern lässt der Erfolg nach und Udo trinkt. Hat er immer schon, aber jetzt viel zu viel. 2 Flaschen Whisky am Tag.
Und als es dann ein bisschen herbe wurde und ich dann so ein paar Mal im Jahr zur Entgiftung im Krankenhaus landete, habe ich irgendwann gesagt, okay, Udo, jetzt machst du mal richtig einen harten Cut. Und dann machst du mal auf ganz nüchterne Fliege und so, ne? Ja? Und turn dich irgendwie anders an, okay?
Ich trag dich durch die schweren Zeiten.
Was für ein Comeback. 2008 hat er mit Stark wie 2 sein erstes Nummer-1-Album. 2023 mit Komet und Rapper Apache 207 seinen ersten Nummer-1-Hit. Da ist er 76 Jahre alt und endgültig Kult. Der Film Udo, Rebell, Rockstar, Ikone zeichnet ein pralles Leben auf. Viele Freunde kommen zu Wort, die in ihm vor allem den Menschenfreund sehen und einen Mann, der sich stets treu geblieben ist.
Also Rockstar, geilen Beruf gibt's ja nicht. Ich bereue keine Sekunde.
Und mit 80 ist er noch lange nicht im Ruhestand. Keine Panik.
Ja.
Einfach cool. Ja, ganz schöne Achterbahn, die er hingelegt hat. Und all das können Sie sehen, 20.15 Uhr heute im Ersten. Der Titel Udo, Rebell, Rockstar, Ikone. Das sagt's, ne? Also die Schlagwörter sagen es einfach. Und wie gesagt, dann auch in der Mediathek, wenn Sie heute nicht die Zeit haben zu gucken. Wir haben ihn gerade gesehen und lasst uns mal von vorne anfangen. Dieses große, bunte Leben mit der Kindheit in Gronau. Wie war die? Wie können wir uns den kleinen Udo vorstellen?
Der kleine Udo wollte schon früh tatsächlich raus. Also es gab, wir haben sein Geburtshaus besucht und da gab es so Betontreppen. Und der hat schon, das hat uns Clemi berichtet, hat diese Treppen schon genutzt und hat Showtreppe gespielt und ist damals schon so runtergetanzt, so heißt es. Und ja, hatte tatsächlich irgendwie schon im Alter von unter 10 den festen Plan, erstmal weltbester Trommler zu werden.
Er hat früh getrommelt, hat früh angefangen mit Schlagzeug. War die Familie musikalisch oder wie kam das?
Nee, es gab gegenüber von seinem Geburtshaus, neben Clemis Haus, das ist Clemis sein bester Jugendfreund, Freund aus der Embryonalzeit, wie Udo mal sagt, war so ein Lager einer Supermarktkette damals und da standen so Ölfässer und die haben die genommen und dann so Grünkohl, das ist die Treppe übrigens, die man hinter uns hier
sieht.
So Grünkohlstängel genommen, um dann damit zu trommeln. Das waren dann seine ersten Trommelversuche. Und dann hat der Vater aber auch relativ schnell gemerkt, okay, der hat irgendwie Rhythmus, da unterstützt du ihn mal und hat ihm ein echtes Schlagzeug gekauft. Ja. Weil der Vater selbst eine Karriere gemacht hat, die er seinen Kindern eigentlich nicht zumuten wollte. Der hat den Installationsbetrieb übernehmen müssen. Eigentlich hätte sein älterer Bruder das Erbe antreten müssen. Der ist aber bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Und dann hat der Vater das machen müssen, obwohl er da nie Lust zu hatte. Mhm. Und er hat sich geschworen, ich zwänge meinen Kindern das nicht auf. Und er hat das Talent von Udo erkannt und ihn dann auch gefördert tatsächlich.
Und sein Vater wäre gerne Dirigent geworden. Ja. Das muss man auch sagen. Also er kommt aus einer Familie, in der das schon hochgehalten wurde, künstlerisch aktiv zu sein. Ja. Und deswegen hat er Udo vermutlich auch verstanden, dass er sich ausleben will.
Und der Vater hat ja auch vorgemacht, wie es wirkt, wenn man plötzlich Dirigent ist. Der hat ja, glaube ich, nachts, habe ich eine Dokumentation gesehen, die Kinder geweckt, wenn er so einen zu viel getrunken hat.
Genau.
Und hat dann Opern aufgelegt und dirigiert.
Es ist ja auch ein bisschen eine gruselige Geschichte, ne? Dass Kinder, also ich meine, eigentlich ist es ja, also nach heutigen Maßstäben, Kinder um 10 Uhr aus dem Bett zu holen, weil der Vater betrunken aus der Kneipe kommt und sich auf den Tisch stellt und dirigiert und alle müssen zuhören und applaudieren, ist ja irgendwie auch ein bisschen gruselig und zeigt, wie unterdrückt dieser Wunsch war, Künstler zu sein. Und sagt auch ein bisschen was über die Zeit aus, dass das einfach Zeiten waren, in der viel getrunken wurde und viel unterdrückt wurde.
Das war die Zeit nach dem Krieg. Da waren viele Männer, die im Krieg gewesen waren, traumatisiert und haben sich regelmäßig betrunken. Die Kneipe war direkt schräg gegenüber. Quelle hieß die, so eine Eckkneipe. Wirklich 20 Meter von Udos Haustür entfernt. Und der Vater war da teilweise nächtelang, weil er nicht mehr nach Hause kam. Mhm. Die haben sich da einfach das Trauma weggesoffen. Mhm. Das muss man so deutlich sagen. Ja. Und da hat Udo auch sehr drunter gelitten. Und seine Geschwister auch, weil sie wollten unbedingt, dass der Vater mal ein bisschen was erzählt, auch aus dem Krieg. Aber er wirkte so traumatisiert, dass er das Ventil Alkohol nutzen musste und mit den Kindern über sowas gar nicht gesprochen hat.
Ja, darüber haben wir tatsächlich auch mit Udo gesprochen. Ja. Wir haben ihn gefragt, irgendwie, wie war das? Hattest du Verständnis für deinen Vater, dass der darüber nicht sprechen konnte, weil er traumatisiert war? Und er sagte nein. Und er erzählte auch, dass sein Bruder ihn mal am, also Udos Bruder, den Vater mal am Kragen gepackt hat und geschüttelt hat, weil er wollte, dass er was über diese Zeit erzählt, dass da nicht nur geschwiegen wird. Und ja, dass sein Vater sich geweigert hat.
Hat ihn auch geprägt, dieses Schweigen, dass er besonders viel Gefühle rausgelassen hat später, umgekehrt? Was meint ihr?
Das weiß ich nicht. Er spricht immer in sehr höchsten Tönen von seiner Mutter, von Hermine, die das wohl so ein bisschen ausgeglichen hat, die eine sehr herzliche Frau gewesen sein muss. Und von der hat er ganz viel mitgenommen. Aber dieses ganze graue Nachkriegs-Gronau, das war für ihn einfach so, da wollte er nicht bleiben. Er hatte keine Lust auf diesen normalen Werdegang, Frau heiraten, Kinder kriegen, Haus bauen. Das war ihm relativ früh klar, das will er nicht. Er will raus in die Welt.
Er ist dann auch früh weg, hat ja so eine Kellnerlehre angefangen und ist dann aber dann erstaunlicherweise, ich wusste das gar nicht, in Libyen gelandet, in Tripolis. Warum denn da und was wollte er da?
Ja, weil sein Jugendfreund Hans-Peter Dickel hat uns das so erzählt. Das war sozusagen damals modern, dass deutsche Künstler nach Libyen zur Truppenbespaßung eingeladen worden sind. Und Udo hatte
amerikanische Truppen.
Amerikanische Truppen, genau. Und Udo hatte immerhin schon so einen Ruf, dass man wusste, es gibt da einen jungen Trommler in Gronau.
Das sieht ja noch ganz anders aus. Er ist hier genau. Im Schlips.
Und da wurde er eingeladen. Und war dann
würde man gar nicht erkennen finden.
Nee, so ein bisschen nicht gute, ne? Aber ja, nee. Man ahnt es so ein bisschen.
Ja. 16 ist er da.
Wahnsinn.
Noch ganz jung und dann so weit weg von zu Hause. Also das
hat ihm auch nicht so gut getan, ne? Also ist, glaube ich.
Nee, das hat ihm gar nicht gut getan. Da hat er wirklich, da ist er richtig ans Trinken gekommen. Da wurde viel getrunken in der Wüste. 6 Tage die Woche haben die gespielt. Hans-Peter Dickel, von dem Christina eben erzählt hat, hat dann uns gesagt, am 7. Tag sind die ins Bordell gegangen und haben Udo auch mitgeschleppt. Das muss eine ganz schwierige Phase für ihn gewesen sein, weil dann kam er wirklich kaputt nach Hause. Also uns wurde das so geschildert, dass er teilweise an Hauswänden langgelaufen ist, weil er sich nicht getraut hat, wegzugehen, dass er sich nicht mehr festhalten konnte. Also der konnte die Straße nicht mehr überqueren. Der war seelisch ganz, ganz schwer angeschlagen und hatte da richtig drunter zu kämpfen. Und das führte natürlich auch wiederum dazu, dass er wieder mehr Alkohol getrunken hat. Da hat er sich sehr schnell daran gewöhnt, dass Alkohol, vielleicht auch, weil sein Vater ihm das irgendwo vorgelebt hat, irgendwie dazugehört.
Und zu dem Thema, du sagtest eben, er hat seine Gefühle immer so rausgelassen. Das würde ich gar nicht so unterschreiben. Mhm. Also er hat uns auch erzählt, dass er durchaus sich seiner Sensibilität, die er von seiner Mutter hat, bewusst ist. Mhm. Aber dass er gelernt hat, so eine Schutzmauer um sich zu bauen. Und du hörst es, glaube ich, du hörst es definitiv in seiner Musik, wie gefühlvoll er ist. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, als wenn er viel über seine Gefühle spricht. Mhm. Was ja vielleicht auch gut wäre, wenn man ein sensibler Mensch ist.
Aber daher vielleicht auch die Panik, wenn du sagst, so an Hauswänden langgegangen und schlechte Erfahrungen gemacht, so dieses.
Wir wissen es natürlich nicht genau. Das heißt, er war da beim Nervenarzt und er hatte sozusagen kaputte Nerven, so hat man das damals genannt. Mhm. Und kaputte Nerven kann man auch haben, wenn man wochenlang durchtrinkt, viel zu wenig schläft, mit älteren Männern umgeben ist, die einen vielleicht auch, man würde es heute sagen, mobben. Mhm. Weil die haben ihn, du hast es eben erzählt, ins Bordell gezwungen und er hatte auch sein erstes Mal da unter Druck. Also das sind ja alles für einen 16-Jährigen schon echt, eigentlich traumatische Erlebnisse.
Aber er ist dann nicht zurück nach Hause? Wo es vielleicht erstmal so ein Nest
ist. Er ist dann erstmal zurück.
Bevor er nach Hamburg gegangen ist.
Genau.
So eine er ist
zurück nach Hause. Und da gab es diese Zeit mit an den Wänden entlang. Und dann hat er Steffi Stephan kennengelernt.
Genau, das ist bis heute sein Bassist, sein bester Freund. Der hat gehört, da ist einer in Tripolis gewesen, der ist wieder zurück und der soll ganz gut sein. Also Udo war wirklich talentiert, der hat schon Nachwuchswettbewerbe gewonnen und das hat sich rumgesprochen. Münster ist jetzt auch nicht so weit weg. Und dann haben die sich in der Mitte getroffen, das ist Steffi Stephan rechts. Und dann haben die sich kennengelernt und Steffi sagt, also wenn ich schwul gewesen wäre, hätte ich mich sofort in ihn verliebt. Das hat sofort gefunkt zwischen den beiden. Mhm. Und aber um noch mal einen Schritt zurückzugehen zum Thema Alkohol, also Udo hat schon als Kind, als 11-Jähriger gelernt, dass er das Lampenfieber, was er hat auf der Bühne, bekämpfen kann mit Alkohol. Er hatte erste Auftritte in einem Schützenhaus in Gronau bei einer Erwachsenenband. Die haben ihn sozusagen als Trommler engagiert, weil er schon so gut war. Mhm. Und er hat bei denen schon das Bier mitgetrunken, weil er gemerkt hat, wenn ich den einen Rausch haben will, dieses Adrenalin auf der Bühne, brauche ich erstmal den anderen. Dann muss ich mich erstmal betrinken, um das irgendwie auszugleichen. Und das hat er schon als Kind tatsächlich festgestellt, dass das hilft.
Und er hatte niemanden Lampenfieber. Ja, genau. Also das war so normal in der Zeit, offensichtlich. dass sie ihn auch haben trinken lassen. Mhm.
Also dann ist er aber irgendwann doch nach Hamburg gekommen.
Genau, erst war er in Münster und dann kam er nach Hamburg.
Ja. Und da ging es dann auch ziemlich bald los. Er hat ja dann in dieser verrückten WG gewohnt. Wir haben mal mit Otto Walkes darüber gesprochen, der mit ihm in der WG gewohnt hat. Und wer war da noch dabei?
Marius
Müller-Westernhagen. Genau, also crazy. Ich glaube, damals sagte Otto zumindest auch, Udo wäre damals schon so einer gewesen, und hat so ein bisschen Schlagzeug überall drauf rumgeschlagen und so. Aber die waren ja alle noch keine Stars.
Nee, vor allen Dingen war jemand, der sich nie am Haushalt beteiligt hat.
Ah.
Also er hat
kein guter WG-Mitbewohner.
Nee, genau. Also er hat immer gesagt, er besorgt gerne das Bier und auch gerne irgendwie andere Dinge, aber am Haushalt beteiligen wollte er sich nicht so gerne.
Da sieht man Otto Waages hinten in der Mitte.
Ah ja, stimmt. Genau. Den kann man gut erkennen.
Mit seinen langen Haaren.
Ja.
Ja, das ist die WG Villa Kunterbund in Hamburg.
Ja.
Udo hat dann irgendwann ein Wasserbett sich gekauft von einer seiner ersten Gage, die er bekommen hat. Und Otto hat das mal erzählt, dann ist er wohl irgendwie mit Zigarre auf dem Wasserbett eingeschlafen und dann hatte das ein Loch und dann ist das Wasser das Treppenhaus runtergeplätschert und Otto wohnte direkt darunter und wurde dann wach von dem Geräusch des plätschernden Wassers.
Ja, aber toll, wenn man sich diese Zeit vorstellt, wo die alle dann eben die geworden sind, als die wir sie heute kennen. Ne? Also alle groß geworden sind mit ihren unterschiedlichen Talenten auch.
Ja, und die haben sich auch gegenseitig befruchtet, wenn man das so wagen will. Also wenn du berühmt werden willst, umgib dich mit berühmten Leuten oder mit Leuten, die den gleichen Plan haben, weil dann hast du eine gute Messlatte.
Also Udo hat ja dann so 10 Jahre noch gebraucht, bis er dann wirklich groß war, aber dann war er auch richtig groß und hat gleich, glaube ich, tolle Verträge bekommen. Für was war der erste Song, mit dem er so richtig groß rauskam?
Also Hoch im Norden war der erste, der im Radio gespielt worden ist und der erste richtig große war Andrea Dore.
Genau, das war dann, das haben wir eben auch einmal gesehen in dem Film, wo die Wellen dann auf der Bühne da waren. Im Onkel Pö, das war diese berühmte Eckkneipe in Hamburg, wo sich dann sozusagen die künftigen Stars immer getroffen haben. Und da ging es dann so richtig los. Dann hat er mit Steffi Stephan zusammen das Panikorchester gegründet.
Genau.
Was ja bis heute besteht, mit Unterbrechung.
Ja.
Aber das war sozusagen dann die Panikzentrale und für ihn der Startschuss zu einer ganz großen Karriere.
Dann kam ja auch ziemlich schnell das Mädchen in Ost-Berlin.
Mhm.
Und er war ja nicht nur im Westen gefeiert, sondern auch im Osten. Da hatte er ganz viele Fans. Und wir haben mit 2 Fans gesprochen, für die das Udo großartig war. Und Nils Eigenwillig hat die beiden getroffen.
Ja, du machst dein Ding.
Nicht zu überhören, Fahrgastschiff Kapitän Marco aus Brandenburg ist Udo-Fan. Und das schon ganz lange.
Warum, Udo? Und warte mal, lenk mal kurz in die andere Richtung. Nicht, dass wir hier nach drüben in die Badeanstalt fahren, gegen die Brücke. Wie die Titanic, das wollen wir ja auch nicht. Ja, weil Udo halt immer anders war schon. Als kleiner Junge merkte ich das. Der ist anders als die Freaks außerhalbbar, im ZDF oder alle anderen.
Marco ist in der DDR aufgewachsen und Udo sein größtes Vorbild. Doch seine Kunst findet im Westen statt. Also wird gesammelt, was geht, rebelliert und Statements gesetzt.
Natürlich mit der Absicht, dass sie die überzeugten Lehrer auch sehen, damit die sehen, ja, und wer in der DDR zum Beispiel an der Jeansjacke einen Udo-Sticker hatte, da wusste man gleich, aha, der ist in Ordnung, mit dem kann man reden.
Live kann Marco seinen Helden zwar nicht sehen, aber jede Konzertausstrahlung wird mitgeschnitten.
Ah, cool. Udo war so unerreichbar irgendwie für uns, aber auch immer da. Ne? Und für eine Sache von Udo, da wurde selbst Westgeld, welches sehr rar war, ausgegeben, ohne dass es meine Eltern wussten. Weil meine Tante hat im Briefumschlag öfter was geschickt. Hauptsache Udo. Ne?
Zwar versucht Udo in der DDR zu spielen, er darf nicht. Olaf, unverkennbar Udo-Fan, teilt damals das gleiche Schicksal wie Marco. Auch er wächst in der DDR auf.
Ich sag mal, man war schon lange, lange Fan gewesen und hätte nie gedacht, dass man ihn mal auf der Bühne sieht. Also man hat alles an Musik gesammelt und was irgendwie über ihn geschrieben war.
Doch dann...
1990, kurz nach dem Fall der Mauer. Tausende wollen herein in die Sport- und Kongresshalle Schwerin. Denn hier macht eine historisch bedeutsame Tournee Station.
Udo kommt nach Schwerin und Olaf und Marco bekommen Karten. Für beide ihr erstes Rockkonzert.
Dann ist man reingegangen und Der Saal war schon proppenvoll gewesen und man hat sich versucht, so weit wie möglich nach vorne zu drängeln, sag ich mal.
Schon die Hinfahrt war mega spannend, weil wir hatten natürlich etliche Stiegen, all die Billigbier schon geleert. Wir sind kaum pünktlich dort hingekommen.
Und dann sind Marco und Olaf mittendrin bei der ersten Udo-Tour in der DDR.
Das ist echt ein Traum in Erfüllung gegangen. Für jemanden, der jetzt nur die Freiheit ohne Mauer kennengelernt hat, der kann es vielleicht kaum nachvollziehen, dann Udo auf dieser Bühne zu sehen, den Erfinder größter Coolness. Ja, da haben ihm logischerweise die Tränen in den Augen gestanden, ist ja ganz klar.
Es war wirklich total Wahnsinn. Ich weiß nicht, ich habe da, glaube ich, mehrere Tage gebraucht, um wieder auf die Erde zu kommen, also wieder normal zu sein.
Ein unvergesslicher, magischer Moment.
Ich würde jetzt am liebsten so mitmachen, ne?
Ja. Schöne Geschichte.
Ja, tolle Geschichte. Ja. Und ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist, natürlich nicht nur für die beiden Fans, sondern auch für Udo. Ihr habt ja mit ihm darüber gesprochen, ne, über diese Zeit. Es war ihm so wichtig, im Osten singen zu dürfen. Er hat im Palast der Republik ja dann auch gesungen, aber eben nicht das Konzert geben können, was er geben wollte. Ne?
Die Tournee, genau. Also er hat dieses Konzert im Palast der Republik ja gespielt, weil man ihm in Aussicht gestellt hat, dass er dann eine Tournee in der DDR bekommt. Und die hat er dann nicht bekommen. Wir haben tatsächlich mit Hartmut König gesprochen, einem damaligen DDR-Funktionär. Und der hat uns die Hintergründe dazu erzählt. Dass es wohl schon so war, dass man so ein bisschen Angst bekommen hat vor Udos inspirierender
Spontanität.
Kraft. Spontanität, ein dynamischer Künstler. Nee, ja. Aber auch, also die Jugend hat ja durch ihn einfach die Inspiration bekommen, wie könnte es hinter der Mauer sein. Es gibt noch ein anderes Leben.
Hinter dem Horizont geht es weiter. Ne?
Genau.
Ja. Er hatte ja diesen Auftritt 1983 und das waren, weiß nicht, 3.000, 4.000 Leute. Aber es waren alles Auserwählte von der FDJ, also von der Jugendorganisation in der DDR. Also nicht die echten Fans. Die waren aber draußen und zwar in so großen Massen, dass die Sicherheitsbehörden offenbar Angst bekommen haben, das ist nicht kontrollierbar. Wenn der hier eine Tour bekommt in der DDR, dann nimmt das ein Ausmaß an, das haben wir dann nicht mehr in der Hand. Das ist ja bei der Staatssicherheit nicht so gern gesehen gewesen. Und manche sagen auch, er wurde ein bisschen veräppelt. Mhm. Auch das ist nicht auszuschließen.
Er hat sich instrumentalisieren lassen, hieß es damals.
Aber er hat den Moment damals trotzdem genutzt, um Botschaften loszulassen. Absolut. Er hat sich ja stark für Frieden gemacht und hat schon... Seine Message ist ja losgeworden, finde ich.
Nein, und man hört ja auch, also für die DDR-Bürger war das ja total wichtig. Die haben das Gefühl bekommen, da ist jemand, der uns sieht. Also da interessiert sich jemand für uns. Und das ist ja auch wahr. Also er hat sich ja auch wirklich, er fand es ungerecht, dass es Menschen gibt, die da hinter der Mauer sind und nicht zu allem Zugang haben und hat sich dafür eingesetzt. Und das ist ja auch großartig.
Und 1990, haben wir gerade gesehen, kam es dann zu dem Konzert und trotzdem danach lief es irgendwie nicht mehr rund für Udo. Also er hatte ganz schwere Jahre dann bis in die 2000er. Warum? Was ist passiert, dass er auf einmal hat wieder wahnsinnig getrunken? Ich glaube, er hat sogar den Mauerfall, heißt es, nur im Koma erlebt und hat seinen Vertrag verloren, Panik. Orchester hat sich aufgelöst. Was war da los?
Also er war 1990 bei dieser Tournee durch Ost-Berlin, noch zu DDR-Zeiten, aber nach dem Mauerfall war das Panikorchester schon gar nicht mehr bei ihm. Zumindest das in der Originalbesetzung. Steffi Stephan, bester Freund, haben wir eben gesehen, weil die sich schon alle von ihm abgewandt haben, weil der eigentlich nur noch breit war und auch vor Auftritten getrunken hat und sie gesagt haben, wir müssen uns jetzt auch selber schützen, einen so guten Freund so zu sehen, das halten wir nicht mehr aus. Und im Prinzip begann schon vor dem Mauerfall die ganz große Krise von Udo Lindenberg, die sich dann wirklich ja über Jahre gezogen hat. Er ist breit aufgetreten, das Panikorchester war nicht mehr da und es waren auch wenig Freunde nur noch da, weil er eben, wer selber sagt, Rock'n'Roll-Mobs war. Wenn er sich in den Spiegel geguckt hat, hat er sich erschrocken, wie er aussieht. Also das war eine ganz schwere, aufgedunsen, genau, hat gelallt bei den Auftritten.
Und die Frage, warum ist das so gewesen? Also die haben schon alle viel getrunken, auch um kreativ zu sein, um Musik zu machen. Es gibt die Geschichte, dass es damals so einen Pegeltest hinter der Bühne gab und man nur mit einer bestimmten Promillezahl drauf durfte. Also alle im Panikorchester haben viel getrunken und das wurde auch als was Cooles angesehen. Und dann ist es halt bei ihm gekippt. Mhm. Also das ist ja so mit Alkoholismus. Also er hat dann einfach die Kontrolle verloren. Und dann wurde das immer mehr mit dem Alkohol. Und dann muss man halt rauskommen aus dieser Spirale. Also es gab
jetzt nicht den erstaunlicher, dass er herausgekommen ist aus der Spirale. Ja, er ist wirklich wieder, man kann ja fast sagen, von den Toten auferstanden. 2005, 2006 war das, wo er dann auf einmal die Kurve wieder gekriegt hat. Was hat ihm da geholfen?
Also es gibt vermutlich zwei Anlässe, mehrere Anlässe. Einmal ist sein Bruder Erich früh verstorben und das hat ihn geschockt. Mhm. Und,
wie schnell es vorbei sein kann.
Wie schnell es vorbei sein kann. Er hat auch schon vorher zum Beispiel seine Assistentin Gabi Blitz verloren. Da hat es ihn tiefer reingerissen in den Alkohol. Und erstaunlicherweise war es dann bei seinem Bruder so, dass er noch mal gesagt hat, so, okay, aber ich will jetzt hier bleiben. Ich will stark für zwei sein.
Und da hat er den Song ja auch dann gelandet.
Genau, und dann landet, hat er einfach auch kein Geld mehr. Mhm. So,
der also, Vertrag.
Genau, er hat ja auch hohe Kosten gehabt, im Hotel gewohnt, für die ganze Panikfamilie immer die Rechnungen bezahlt. Und dann war es, glaube ich, auch einfach der Wunsch wieder, also ich meine, der hat ein Rockstar-Leben, dass ihm bewusst geworden ist, dass er das verloren hat, also auf der Bühne zu stehen. Ne?
Genau, sein Bruder Erich war der eine große Wendepunkt und der große war 2001, da hat er so massive Alkoholprobleme gehabt, dass er mit 4,7 Promille ins Krankenhaus gekommen ist, also wo Wahnsinn. Jeder normale tot umfallen würde, konnte er noch stehen und sprechen und zu Fuß wieder nach Hause gehen. Aber da haben ihn dann Ärzte auch schon gesagt, das erzählt er uns auch sehr offen, wenn du so weitermachst, stirbst du. Und das war für ihn...
Dann bist du mauseplatt. Umso toller, dass er es geschafft hat und so quicklebendig ist. Und nochmal die Kurve kriegen, dem Leben so eine zweite Chance abtrotzen, das hat auch der junge Mann geschafft, den Karin Rowoldt auf dem Hamburger Kiez getroffen hat. Auch er hatte zur Unterstützung gute Freunde, wie auch Udo.
Es ist die Rolle seines Lebens. Eike Griesbach als Peaky Blinder, als Mitglied der berüchtigten kriminellen Gang aus Birmingham um 1900. Wenn Eike als Tourguide auf der Reeperbahn über das Leben im Untergrund erzählt, ist das nicht nur Show.
Peaky Blinders, das passt zu mir, weil ich auch eine gewisse düstere Vergangenheit habe mit illegalen Geschäften. Ich kenne die Strukturen, also ich habe viel mitbekommen, was das angeht. So, ne?
Im Lockdown 2020 verlässt Eike seine Heimat Itzehoe und kommt nach Hamburg, drogensüchtig und mittellos. 2 Jahre lebt der gelernte Maschinenbauer hier auf der Straße.
Ich hatte ja mal alles gehabt und hatte von heute auf morgen alles verloren. War ja auch die Drogensucht, die dabei eine große Rolle gespielt hatte. Amphetamine, Cannabis, Ecstasy, Kokain. Also die ganze Bandbreite. Das war nachher so ein Mischkonsum, auch mit Alkohol zusammen. Das hat einen nachher schon so eine Abwärtsspirale bereitet.
Eike will einen Neuanfang, ohne Drogen und Beschaffungskriminalität. Doch er steckt fest im Teufelskreis aus Sucht und Obdachlosigkeit.
Du bist 3 Tage wach, pennst einen Tag, dann bist du wieder 3, 4 Tage wach, dann pennst du wieder einen Tag. Du stehst ja irgendwo in leerstehenden Häusern, Gartenhütten oder auf leerstehenden Baustellen. Ja, und dann fällt schon die eine oder andere Träne, ne? Weil du weißt nicht, was ist morgen, wo geht's hin, bist du hier richtig, was willst du hier eigentlich?
Eike ist körperlich und psychisch am Ende, als er zufällig seine alten Freunde Kevin und Dennis trifft. Sie bieten ihm ihre Hilfe an. Kevin nimmt Eike bei sich auf, für eine lange, intensive Zeit.
Wenn man in einer Einzimmerwohnung 4 Jahre, dann wächst das einem auch irgendwann mal über den Kopf. So, ne? Also, natürlich gab es ja. Wir sind ja Freunde, man hat sich wieder zusammengerauft. War ja sozusagen eine kleine Therapie bei mir, so, ne? Kann man so sagen. Man musste nicht irgendwie ins Krankenhaus oder zum Drop oder irgendwas. Also, ja, wir haben ja jeden Tag miteinander gesprochen. Ne?
Kevin lädt ihn ein zu einer Reise nach Barcelona. Für Eike ein Wendepunkt. So schön kann das Leben sein.
Das war Sonne für die Seele bei mir. Ne? Also diese Geborgenheit auch. Ne?
Geht mir schon nah gerade.
Echt mega, danke.
Gerne.
Seither hat Eike viel geschafft. Er hat sich die Zähne machen lassen, eine Ausbildung zum Social Media Manager abgeschlossen. Er arbeitet wieder als Maschinenbauer und als Tourguide. Und das Beste?
Ich bin jetzt abstinent, ja. Bin froh, dass ich den Absprung geschafft habe. Und wenn ich das um mich herum habe und trotzdem Nein sagen kann, dann macht mich das umso stolzer, froher.
Eike weiß, eine Garantie für ein drogenfreies Leben gibt es nicht. Jetzt ist es an ihm, seine Chance zu nutzen.
Das ist so, wo ich mich wohlfühle, wo ich merke, so, okay, jetzt hier bin ich bei den richtigen Leuten, hier stimmt die Resonanz. Und ja, hier fühle ich mich zu Hause, genau. Das ist so der Place, wo ich auf der Reeperbahn angekommen fühle und wo ich sage, so, hier habe ich meinen Platz jetzt.
Seine Vergangenheit trägt jetzt ein neues Gewand, Peaky Blinder. Für Eike mehr als nur ein Rollenspiel.
Ja, super, Eike, und Glückwunsch für alle, die es schaffen, wenn sie mal so weit unten sind, wieder hochzukommen, wie auch der Komet Udo Lindenberg. Hier ist ja der Song, mit dem er ja einen Wahnsinnserfolg feiert. Immer noch, muss man sagen. Ist zwar nicht mehr, glaube ich, Number One, aber war, wie viel? 22 Wochen, 21 Wochen?
Ja, so ungefähr der erfolgreichste deutsche Hit ever. Ja. Und damit hat er es geschafft, wirklich alle Generationen zu bedienen. Das
toll.
Im Alter von 76 Jahren.
Ja, Wahnsinn, oder? Also ja, man absolut hat fast das Gefühl, da kommt noch was.
Ja.
Es kann doch nicht alles gewesen sein. Was hat er euch gesagt? Was hat er noch vor?
Ja, er hat eine große Tour angekündigt. Ob das so stimmt, müssen wir mal gucken. Aber
er hat noch die Power.
Er hat Lust.
Also auf jeden Fall hat er Lust, genau. Ja. Also zu malen, Musik zu machen.
Das ist ja auch so toll, haben wir gar nicht drüber geredet. Aber diese tollen Nicorellos, diese Bilder, die er malt, auch super erfolgreich.
Deutschlands bestverkauftester Künstler.
Guck, also Udo Lindenberg, falls du sie uns zugucken, Glückwunsch nachträglich. Wir freuen uns, dass du da bist und vor allem auch, dass du in Hamburg wohnst. Irgendwie ist er gefühlt norddeutsch, auch wenn er nicht von hier kommt, ne?
Absolut, ja.
Ja, danke euch. Kann man hören auf allen Kanälen, wo es Podcasts gibt.
Genau, und überall, wo es Podcasts gibt.
Also wer mehr über
Udo, ein Leben an der Grenze,
wissen will, am besten reinhorchen und natürlich reingucken in die Doku. Dankeschön fürs Zugucken. Gast von morgen, Elke Schilling. Sie ist Gründerin von Silbernetz, eine Organisation für Senioren gegen Einsamkeit. Freuen wir uns. Tschüss.